Also dieser Tourismus in den alpinen Regionen Österreichs, der hat natürlich eine sehr lange Geschichte. Es war grundsätzlich, kann man sagen, Tourismus war ja ursprünglich jenen Menschen vorbehalten, die nicht immer den Zwängen des Alltags ausgeliefert waren. Also man musste auch sozusagen erstmal die nötigen Mittel haben und auch die nötige Zeit haben, sich frei nehmen zu können, um überhaupt auf Urlaub zu fahren. Und in den Tiroler Bergen ist es sozusagen in der Entwicklung eine ganz gegenläufige Geschichte, oder im Prinzip die Leute, die dort vor Ort sind oder waren vor allem, hatten ganz anderes als Muße. Also die waren eingespannt in den sehr, sehr kargen, oftmals bäuerlichen Alltag. Und der Tourismus beginnt ja bekannterweise oder bekanntlich so um die Jahrhundertwende mit Städtern, Städterinnen, die das Land oder auch die Berge für sich entdecken. Also das ist auch so eine, die Alpinismusgeschichte ist ja keine Geschichte der ländlichen Bevölkerung, sondern vielmehr eine Geschichte der Städter, Städterinnen, die erst diese Ziele und Berge für sich entdecken. Und mit dem Wandel in unserer Gesellschaft haben sich sozusagen dann auch sich der ganze Tourismus sehr stark verändert. Also spätestens mit dem beginnenden Massentourismus, also wo es plötzlich jeder immer leichter gefallen ist oder möglich war, auf Urlaub zu fahren, hat sich der ganze Tourismus generell, aber auch in den österreichischen Bergen sehr stark verschoben. Also wenn man von Massentourismus einerseits spricht, ist das sehr oft negativ konnotiert, aber es ist sozusagen auch was, diese Ressource Freizeit für alle möglichen Menschen zugänglich macht, hat es auch in dieser Weise was sehr Gutes, Befreiendes, würde ich mal meinen.
Und wo viele Touristinnen und Touristen heute hinkommen für eine gewisse Zeit, da herrscht ja dann im Rest des Jahres Ruhe und die Gästehäuser beispielsweise stehen leer, aber auch die weitere Infrastruktur ist dann wenig genutzt. Wie kann man denn diese Saisonalität beschreiben?
Also in den Tiroler Alpen ist dieses Phänomen der Saison natürlich sehr, sehr stark spürbar. Es wird natürlich auch daran gearbeitet, oder es ist sozusagen auch ein Haken der ganzen touristischen Entwicklung, dass diese Infrastrukturen, die da zur Verfügung stehen, einen großen Teil des Jahres leer stehen oder nicht in Vollbetrieb sind, beziehungsweise alles andere als in Vollbetrieb. Deswegen basteln sozusagen auch ganz viele Leute, die im Tourismus tätig sind, immer mehr auch an alternativen Nutzungen oder auch an Konzepten, die beispielsweise im Tälern, die sehr stark von Wintertourismus geprägt sind, möglichst viele Sommergäste auch anzulocken. Es ist aber auch so, dass diese Infrastrukturen eben nicht nur die Beherbergungsbetriebe betreffen, nicht nur alle Attraktionen betreffen, wie im Winter eben Skipisten, wie Aussichtspunkte, wie Seilbahnen, sondern auch schon alleine den ganzen Straßenbau, dieser ganze Sicherheitsmechanismus oder Sicherungsmechanismus von Lawinenverbauungen und dergleichen. Das ist auch so ein Teil dieser Infrastruktur oder auch Kanalanlagen, die Müllentsorgung, was eben auf Spitzen oder auf Katastrophen hin ausgelegt sein muss und dass es auch zu erhalten gibt.
Sie sprechen auch von urbanen Landschaften, die durch viel Touristenverkehr entstehen. Wieso benutzen Sie denn quasi da dieses ja Charakteristikum der Urbanität?
Also Urbanität ist einerseits dadurch charakterisiert, dass es eine gewisse Dichte gibt. Und diese Tiroler Top-Tourismus-Destinationen sind alles andere als einschichtige Bergdörfer. Sie sind mittlerweile sehr, sehr dichte, wenn man so will, urbane Agglomerationen. Also das einerseits baulich, andererseits auch sozusagen auf so einem sozialen Niveau, dass nämlich, wenn man Urbanität, wie es dieser berühmte Theoretiker Henri Lefebvre mal definiert hat, dass Urbanität auch durch Differenz entsteht, also wo sich Leute begegnen, die völlig andere Hintergründe haben, ist es in einem Ort oder Tal, das stark vom Massentourismus geprägt ist, kommt es natürlich zu sowas von sehr viel Differenz und damit auch, würde ich mal meinen, zu Urbanität. Also es gibt in diesem Dreieck, wenn man das ganz vereinfacht darstellt, zwischen Touristen, Touristinnen, Dienstleister, Dienstleisterinnen und Einheimischen, kommt es ja da immer zu sehr, sehr unterschiedlichen Konstellationen. Und wenn man sich nur denkt, welche einerseits ethnischen, andererseits sozialen Hintergründe diese Menschen haben, kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass es da sehr viel Differenz und sehr viel Missverständnis geben kann, dem man irgendwie dann auch begegnen muss.
Jetzt ist ja der Tourismus, die Tourismusbranche ein großer Markt. Sie sprechen von Erlebnislandschaften, die entstehen auch in den Alpen. Wieso nutzen Sie diesen Begriff?
Diesen Begriff Erlebnislandschaften haben wir deswegen gewählt, weil ja ganz schön aus unserer Sicht das beschreibt, wie sozusagen unterschiedliche Raumfolgen zusammenhängen. Also uns interessiert sozusagen nicht nur ein Gebäude, oder nicht nur ein Gebäude ist Teil dieses touristischen Erlebens, sondern im Prinzip einerseits die ganze Landschaft, die besucht wird, das ganze Tal. Aber dieses Erlebnis beginnt eigentlich schon, das touristische Erlebnis beim Packen oder eigentlich schon bei der Buchung des Urlaubs. Und es zieht sich sozusagen über unterschiedliche Schwellenerfahrungen dann weiter. Also wenn man zum Beispiel sich nur vorstellt, wie man sich einem Tourismusort annähert, in Österreich sind das die Alpen. Das heißt, in den Alpen muss man dann schon während des Weges mehrere Schwellen sozusagen durchfahren. Also wenn man irgendwo aus einer flacheren Region Deutschlands kommt, gibt es auf der Autobahn schon immer wieder Zwischenstopps. Dann gibt es womöglich so Momente, wo man anhält, wo man Pässe überschreitet. Es gibt Raststationen, wo man sozusagen die eigene Rolle auch immer mehr hin zu der eines Touristen, einer Touristin sich aneignet. Und angekommen in der Tourismusregion gibt es dann auch schon die ersten Rituale. Also in Österreich sehr oft das angebotene Schnapserl von den Wirten beim Einchecken von der Hotelrezeption. Und diese Rituale in unterschiedlichen Umgebungen, in dieser ganzen Landschaft reißen irgendwie nicht ab. Also es geht sozusagen vom einerseits sehr, sehr heimeligen Landschaftsteilen oder auch Gebäudeteilen hinaus bis eigentlich dann in so sehr einsame Erfahrungen wie die Wüste, also die Eiswüste oder so, sozusagen das hochalpine Gelände, wenn man dann ganz oben alleine ausgespuckt wird auf der Bergstation oder nahe des Gipfels mit extremer Weitsicht, bis hin dann auch zu so einer sehr, sehr dichten Erfahrung des Après-Skis, also dieser sehr seltsamen Praxis nach einem Skitag oder einem Schirm zu feiern, also das sozusagen auch sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten auch hat, dieser Wintertourismus auch durchaus zu einer entgegengesetzten Form des Tourismus, nämlich am Strand. Also es gibt ähnliche Formate in dieser Bauwerklandschaft, technischen Assemblage, sowohl in den Bergen als auch, würde ich mal sagen, am Strand.
Sie haben sich damit beschäftigt, dass es eine große Arbeitsmigration gibt in diese alpinen Orte. Wie hat sich denn diese Arbeitsmigration in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
Also die Arbeitsmigration, die Grundlage dafür ist im Prinzip dieser enorme Bedarf an Manpower, Womanpower, also an Menschen, die saisonal im Wintertourismus in dem Fall arbeiten. Und damit rein spielt natürlich auch so die einerseits die Kosten, also naturgemäß werden von Unternehmerinnenseite wird versucht, möglichst wenig zu zahlen. Andererseits muss sich das Ganze auch überhaupt erst irgendwie bezahlt machen, rechnen. Arbeit im Tourismus ist seit jeher irgendwie eine sehr, sehr schwierige Geschichte und alles andere als leicht in diesen sehr, sehr dichten Arbeitszeiten, wo es zu viel Stress kommt, überhaupt zu arbeiten. Und es ist im Prinzip so, dass das damit auch zusammenhängt, dass das, weil es nicht die besten Jobs sind, dass das sehr oft Leute von anderswo saisonal arbeiten oder angeworben werden. Und dieses Anwerben hat natürlich auch mit arbeitsrechtlichen Sachen zu tun, hat mit politischen Veränderungen zu tun. Also ursprünglich oder lange Zeit waren in den Tiroler Alpen die schlechten Jobs einfach wurden gemacht von Leuten, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen und sind dann mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 war das plötzlich aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht mehr möglich. Also die Leute bekamen keine Arbeitserlaubnis mehr. Das hatte zur Folge, dass Österreich oder das österreichische Arbeitsmarktservice, das staatliche organisiert ist in Österreich, begonnen hat, sich nach Alternativen umzusehen. Und in dem Zeitraum, also Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er bis Mitte der 2000er Jahre, gab es ein spezielles Phänomen, dass plötzlich ganz viele Menschen, Männer wie Frauen, aber hauptsächlich Frauen, aus dem Osten Deutschlands saisonal begonnen haben, in Österreich zu arbeiten. Das hat sich mittlerweile ein wenig verschoben wieder, hat sich wieder ausgeweitet, auch damit mit dem Umstand, dass immer mehr Länder aus dem Osten Europas der EU beigetreten sind Und somit findet sich sozusagen jede Beitrittswelle eines einstigen Billiglohnlandes, findet in der Beschäftigung der Menschen seinen Niederschlag im Tourismus. Und das kann man sozusagen auch ganz gut ablesen, wenn man auf diese Leute trifft in diesen Destinationen bzw. mit ihnen spricht.
Und Ihre Studien haben sich genau diesem Phänomen gewidmet, nämlich der Arbeitsmigration aus Ostdeutschland. Was gibt es denn da festzustellen über umgekehrt die Orte im Osten Deutschlands, von denen die Menschen weggegangen sind? Und Sie haben es schon erwähnt, dass dieser Prozess auch sehr viel schwächer geworden ist und auch viele Menschen zurückgekehrt sind.
Also wir haben das sozusagen wirklich hauptsächlich in der Hochzeit, als das zu diesem Phänomen in der Pendelmigration zwischen Ostdeutschland und den Tiroler Alpen, als es dieses gab, haben wir uns hauptsächlich beschäftigt. Aber es war damals schon auch sehr interessant und auch noch klar, dass einige dieser Menschen entweder dann geblieben sind in den Tiroler Alpen, sich entweder dort verliebt haben oder eine neue Existenz gegründet haben, oder sie auch wieder zurückgegangen sind. Es hat dann auch dazu geführt, dass es so, wie wir es damals genannt haben, zu unterschiedlichen Transfers gekommen ist. Also zum einen einmal Transfer in Form von Kapital, also ökonomischem Kapital, dann aber auch sozialem Kapital. Und was Leute dann dazu ermächtigt hat, nach ihrer Rückkehr dann eigenständig selbst touristische Orte, Projekte anzugehen.
Und Sie haben sich nicht nur angeguckt, quasi diese Biografien der Menschen, sondern vor allem haben Sie geblickt auf den Raum und die Architektur. Wie würden Sie denn zusammenfassend sagen, was macht Tourismus jetzt in diesem Fall in den Bergorten mit Raum, mit Architektur und Ortsplanung?
Mit Architektur und Ortsplanung ist es natürlich so, aus der Perspektive der Planer, Planerinnen, der Architekten, Architektinnen, wird dieses Konglomerat aus unterschiedlichen Stilen, aus unterschiedlichen Funktionen sehr oft sehr kritisch gesehen. Also ein Beispiel dafür ist diese Filmreihe Die Piefke-Saga, also wo sozusagen um dieses Spannungsverhältnis zwischen Simulation und Echtheit und Authentizität, um das es ja auch oftmals geht im Tourismus, dass hier in dem Rahmen ganz gut oder die eine Sicht ganz gut aufbereitet ist. Andererseits ist es so, dass diese Landschaften, Erlebnislandschaften und auch Gebäude, diese Architekturen natürlich eine Schichtung sind von unterschiedlichen Bühnen. Und diese Bühnen und Ausstattungen werden sozusagen sehr, sehr schnell und oft ausgetauscht. Wenn man nur ein mittleres Tiroler Hotel in solchen Tälern betrachtet, ist es einfach eine Vielzahl aus solchen unterschiedlichen Themenecken, die dort eingerichtet sind. Also es geht von der bäuerlichen Gaststube bis hin zum minimalistischen Wellness-Tempel, bis hin zur Disco beziehungsweise zur Après-Ski-Bar, die sich dann auf die Straße beispielsweise hinaus erstreckt. Und es ist so ein Stilmix und ein Themenmix, ein Mix der Funktionen, der eigentlich dem ursprünglichen alpinen Bauen sehr fremd ist, aber andererseits ist auch dieses touristische Erlebnis in der Form des Massentourismus erst auch möglich macht. Also es ist immer so ein ambivalentes Verhältnis, würde ich mal meinen, zwischen so puristischem Stil und puristischen Architekturen und der Nutzung.